die Hand. Politik, Lifestyle, Sex, alles.
Herzlich willkommen, ihr seid mittendrin. Jetzt in Folge 2 von Auf die Hand. Habe ich mir eigentlich groß überlegt, so wie mache ich jetzt einen großen Einstieg? Das Interessante ist ja dadurch, dass wir jetzt hier ein neues Format geschaffen haben, Alex, dass wir noch nicht so richtig die Routine haben, werden wir erst arbeiten wahrscheinlich über die nächsten Folgen.
Ja, weil ihr stellt euch wahrscheinlich vor, wir kommen hier ins Studio rein, machen das Mikrofon an und fangen an zu labern. Mhm. So ist es genau nicht. Also in dieser Folge, wir sind jetzt noch im ersten Versuch, ich weiß nicht, ob wir den abbrechen müssen und dann nochmal aufzeichnen müssen, aber in der Folge davor, das ist auch mal für euch wichtig, hinter die Kulissen schauen zu können, weil wir sind der transparente Podcast, der euch sagt, wie es wirklich abgeht, welche Dilettanten da hier arbeiten am Mikrofon. Mhm. Ich glaube, da haben wir viermal neu gestartet
bei uns. Unfassbar.
Wirklich. Wir kennen uns jetzt aber schon ein paar Jährchen, von daher wundert uns das ein bisschen.
Da kann man mal entmystifizieren, was so behind the scenes in einem Radiosender, was da eigentlich alles...
Nicht im Radiosender, auch im Podcast.
Auch im Podcast. Wer sind eigentlich wir? Wir sind Alex und Flo.
Ja, genau. Flo ist der Schlaue in der Gruppe und ich bin Alex.
Ganz schwierig, ganz schwierige Begründung.
Ich will gleich den Druck von mir weg zu dir rüber.
Das habe ich schon gemerkt. Ihr habt euch wahrscheinlich die Folge 1 angehört, vielleicht steigt ihr aber auch erst jetzt ein, kennt den Trailer auch noch nicht, deswegen sprechen wir mal kurz drüber. Also das Allerwichtigste ist, wir wollen euch auf die Hand Informationen mitgeben, mit denen ihr dann weiter diskutieren könnt mit anderen Menschen, also quasi diese Anschlusskommunikation schaffen. Hört bei uns Diskussionsthemen, denkt euch, ah ja, stimmt, da wollte ich mal mit.
Ja, wir wollen euch auch ein bisschen Intellektualität, gibt es das Wort überhaupt? Doch, ja.
Intellekt,
dankeschön. Genau, das meine ich, jetzt sind wir genau mittendrin im Podcast. So. Wir wollen euch ein bisschen Intellekt mit verpacken, der euch nicht überlastet, weil ihr sagt, keine Ahnung, ihr kommt jetzt gerade gestresst von der Arbeit nach Hause und wir wollen euch jetzt nicht mit irgendwie Fachbegriffen zukacken, sondern nein, wir wollen, dass ihr inspiriert werdet zu diskutieren und aber auch wisst, um was es in der Sache geht. Mhm. Das Schöne ist, wir selber wissen es im Vorfeld, vor der Recherche oft auch nicht, merken aber, hey, da ist Handlungsbedarf und Wissensbedarf.
Ein guter Punkt ist, den hatte ich mal notiert, in einem Paper, das ich gerade geöffnet habe. Und zwar steht da, wir wollen ja für ein entspanntes Diskussionsumfeld sorgen. Wir existieren ja auch auf der Radio Fantasy Webpage. Mhm. Und da haben wir das, glaube ich, als Subclaim geschrieben. Kann es sein, entspannt diskutieren oder stressfrei? Ich glaube, wir haben das Wording benutzt, stressfrei diskutieren.
Ja, es soll auch wirklich stressfrei sein. Also wir stressen uns vielleicht gegenseitig im Podcast, genau, weil wir uns anschreien. Aber ihr müsst nicht mitschreien. Ihr dürft mitschreien oder auch nicht.
Genau, es kann hitzig werden, emotional werden, aber das ist ja alles auch so gewollt. Wir wollen ja hier für eine positive Diskussionskultur sorgen und da euch ja quasi auch aufzeigen, hey, man kann auch verschiedene Positionen ja haben. Es ist nur wichtig, dass man weiß, dass es die gibt und da ein bisschen sensibilisiert. Und der mir allerwichtigste Punkt ist, es soll eigentlich nie einen belehrenden Charakter haben. Also, wie gesagt, wir selbst sind in den meisten Themen absolut keine Experten, sondern wir wollen mit euch lernen. Wir nehmen uns Themen vor, zu denen wir uns dann reinfuchsen, so ein bisschen autodidaktisch uns das aneignen. Und wir werden ja aber auch immer mal wieder Gäste haben, beispielsweise Serdar Akin zu Alltagsrassismus.
Das wird schon sehr spannend.
Da könnt ihr schon auf Folge 3 quasi freuen. Oder wir sprechen mal mit dem Korrektiv über Fake News. Wir werden über Social Media sprechen mit einem Experten.
Also wir werden auch demnächst, eine Bekannte von mir ist da sehr aktiv, wir werden über Feminismus sprechen, aber auch über toxischen Feminismus. Also wann schadet Feminismus auch Frauen? Übrigens, unser Claim heißt stressfrei informieren, stressfrei diskutieren mit Flo und Alex.
Ja, könnt ihr mal abchecken auf fantasy.de.
Ja.
Gibt es auch ein Bild von uns, wobei, schau dich das Bild lieber nicht an, vielleicht ist das eher ein...
Flo wollte, dass wir das so haben und mittlerweile sagt er, nee, machen wir auf keinen Fall, das sieht ganz schrecklich aus.
Für die Webseite wollte ich es, für den Podcast wollte ich es eigentlich nicht.
Unsere Partnerinnen finden sie jeweils kacke.
Na, schade. Naja, so ist es.
Wir können mit so einem Sexappeal nicht umgehen, glaube ich. Das ist eigentlich das Problem.
Auf die Hand.
Wir haben in der Folge Nummer 1, hatten wir über Trickle-Down gesprochen und dann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang genau das dann passiert ist, dass wir über individuellen Boykott auch gesprochen hatten.
Ja, und zwar ging es darum, Trickle-Down, das Prinzip, ich erkläre es nochmal ganz kurz, ist, wenn es denen ganz oben gut geht, rieselt also Trickle-Down, der Wohlstand nach unten, auch zu denen, die eigentlich nicht so viel Wohlstand haben. Da haben wir ein paar Für und ein paar Wider entdeckt. Wir haben aber zum Beispiel als Negativbeispiel gebracht, wenn jetzt Apple zum Beispiel sehr erfolgreich ist, weil Apple finanzielle Unterstützung bekommen hat, um eben noch erfolgreicher zu sein, dass dann aber eben nicht Arbeitsbedingungen bei Apple besser werden oder Handys günstiger, sondern nein, Apple steigert seinen eigenen Marktwert, kauft sich selbst immer wieder Aktien, verkauft die, kauft sie. Und der Marktwert des Unternehmens steigt immer mehr, aber der kleine Mann im Unternehmen kommt eigentlich zu kurz.
So. Die große Frage, die wir in den Raum geworfen haben, macht es wirklich Sinn, wenn man Reiche noch reicher macht, weil das dann automatisch auf die ärmeren Schichten runterrieselt?
Genau, und jetzt individueller Boykott. Würde es helfen, wenn man sagt, diese Idioten, die kriegen dauernd mehr Geld, geben das Geld aber nicht an ihren kleinen Mitarbeiter weiter, sondern die haben immer noch schlechte Arbeitsbedingungen. Würde es helfen, wenn wir Apple boykottieren würden? Oder würde es helfen, wenn wir H&M boykottieren würden? Bei denen hieß es ja früher zumindest immer, ich will es Ihnen nicht jetzt unterstellen, dass deren Mitarbeiter in Indien oder wo auch immer unter schlechtesten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen.
Das darf man auch noch auf die Aktualität beziehen. Liebe Grüße.
Der einzelne Boykott, bringt der was, ja oder nein?
Ich habe über dieses Thema sehr lange nachgedacht. Ich bin ja jemand, der, wenn Alex jetzt zum Beispiel oder wir jetzt in der letzten Folge gesprochen haben, hey, lass uns da mal drüber quatschen, dann verfolgt mich dieser Gedanke ewig. Ich denke dann da beim Staubsaugen, beim Duschen, beim Spazierengehen.
Manchmal duscht er auch und staubsaugt zugleich und denkt drüber nach.
Na, und stellt euch das jetzt mal bildlich vor, mit dem Bild, das ihr auf fantasy.de gesehen habt von mir. Wow. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einem ganz lieben Kumpel von mir auch drüber diskutiert, weil mir ist was aufgefallen. Es war ja jetzt Olympia in China. Es steht an, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ja. Dieses Jahr 2022 wird eine Winter-WM. So, jetzt habe ich quasi diese zwei Gedanken zusammengeführt zwischen individuellem Boykott und dann die WM und die Olympia, und man muss an der Stelle betonen, ich bin ein riesen Sportfan. Also ich liebe es, Sportevents anzuschauen. Ich schaue Tennis, ich schaue sogar Golf, ich schaue Fußball sowieso, ich schaue, wenn es mich, also WM zum Beispiel, schaue ich sogar Eishockey, Handball und Basketball. Ich liebe es, Sportevents anzuschauen. Ja. Bin wirklich Vollblut Fußballfan. Und dann wird mir aber häufig die Frage gestellt, ja, aber Flo, schaust du denn dann die WM in Katar auch? Kannst du das mit dir selbst vereinbaren? Und jetzt habe ich das zusammengebracht mit individuellem Boykott und bin weitergegangen auf, wie sieht's eigentlich mit individueller Verantwortung aus? Inwiefern kann man Leuten individuelle Verantwortung aufladen für beispielsweise, schaust du eigentlich die WM in Katar? Kannst du mir gerade folgen mit meinem Zusammenschluss
dieser Themen? Also ich kann zusammenfassen, mache ich mich quasi moralisch schuldig, wenn ich die WM in Katar anschaue? Mache ich mich moralisch schuldig, wenn ich Olympia anschaue? Mache ich mich moralisch schuldig, wenn ich zum Beispiel die Serie House of Cards anschaue, obwohl Kevin Spacey, der Hauptakteur, ja damals beschuldigt wurde hier mit sexuellem Missbrauch? Mache ich mich schuldig, wenn ich Musik von R. Kelly höre, obwohl der Vergewaltigung bezichtigt wird und auch verurteilt wurde?
Oder du hast von H&M gesprochen. Wenn ich jetzt sage, ich versuche nachhaltig zu leben, geht's aber bei H&M einkaufen, wird mir dann vorgeworfen, oh, du bist aber ein Hypocrite.
Was ist da meine persönliche Verantwortung? Kann ich überhaupt persönliche Verantwortung da haben? Und was richte ich mit einem Boykott vielleicht auch an? Ja. Weil, sehr interessant zum Thema Olympia, habe ich dann gesehen, eine Talkshow, wahrscheinlich war es Lanz, weil wir haben nur diese eine Talkshow in Deutschland. Und da war eine Olympiateilnehmerin, die hat gesagt, was soll ich denn machen? Das ist auch mein Beruf. Da könnte man sagen, ja, die Sportler sind immer die Superreichen. Nein, also Olympiateilnehmer sind nicht die Superreichen, das muss man ganz klar mal sagen.
Das ist der Versicherungsmakler von dem an.
Und die kriegen vom Olympischen Komitee, glaube ich, überhaupt gar keine Kohle, von manchen Sponsoren schon. Und hin und her, die hat das erklärt, das ist sehr überschaubar. Und sie hat gesagt, ja, aber das ist halt, ich habe mich für diesen Beruf entschieden. Ich kann ja jetzt nicht auch einfach sagen, ich gehe da nicht hin. Also ich muss diesen Beruf ausüben. Das ist jetzt im Fußball noch was anderes, wenn wir von Multimillionären sprechen, da mal ab davon. Aber was bewegt das denn, wenn ich es boykottiere?
Ich glaube, das ist eine erste gute Perspektive, der wir uns, glaube ich, nähern sollten, ist, jetzt gehen wir mal erstmal vom individuellen Sportler aus.
Ja.
So, weil ich glaube, dieses Thema werdet ihr jetzt dann merken, wie wir allein schon uns da auch um Kopf und Kragen dann teilweise reden werden. Es gibt dermaßen viele Gesichtspunkte, und ich bin mal gespannt, was ihr dann vielleicht auch zu meinem Appell zum Schluss sagen werdet, zu dem wir, also ich habe eine so eher festere Meinung, die ich für mich ganz persönlich getroffen habe zu diesem Thema. Jetzt gehen wir aber erstmal die Perspektiven durch. Individueller Sportler. Jetzt bringe ich mal das Beispiel, obwohl Multimillionär, Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt einen Podcast von Toni Kroos, einfach mal luppen. Den höre ich deswegen, weil...
Mit seinem Bruder zusammen, glaube
ich. Genau, ja. Felix Kroos ist mein größter, fußballerisch war das immer mein größtes Vorbild, Toni Kroos. Also ich wollte immer sein wie er. Weil wir auch altersmäßig gar nicht so weit auseinander sind.
Fehlen dir aber noch circa 700 Tattoos, aber...
Ja, das stimmt. und der ist rhetorisch für, sag ich mal, Profisportlerverhältnisse ziemlich fit und kann sich ziemlich gut immer ausdrücken und vertritt starke Haltungen, sag ich mal. Also der steht für sich ein, für das, was er so denkt. Und der hat dann gesagt, ey, der Zug ist doch schon längst abgefahren, wieso sprechen wir jetzt darüber, ob wir Katar boykottieren sollen? Also aus der Sportlerperspektive. Mhm. Das gehen wir mal nicht von der Zuschauer, sondern nur aus der reinen Sportlerperspektive.
Okay, weil der hat ja den ganzen Entstehungsprozess mitverfolgt und hat auch gesehen, okay, wird durchgewunken. Das sind die Signale davor schon gestellt worden. Das Go ist da, was sollen wir da noch tun?
Wieso wurde nicht schon bei der Vergabe quasi, wieso haben da nicht direkt alle gesagt, nee, machen wir nicht? Sondern wieso sprechen wir jetzt ein paar Jahre später, wo schon Tausende von Menschen in Katar ums Leben gekommen sind bei dem Bau der Stadien? Und das finde ich jetzt ganz spannend, auch jetzt dann nochmal in Bezug auf Olympia. Was würde es denn ändern? Jetzt stell dir mal vor, zum Beispiel das deutsche Skispringerteam hätte gesagt, wir fahren da nicht hin.
Was wäre denn dann? Das wäre völlig egal gewesen. Kollektiv hätte es eine Absprache geben müssen. Jeder weiß, der eine Doodle-Umfrage mal gestellt hat, auf einen Nenner zu kommen, ist völlig unmöglich. Und jetzt machst du das mal mit vielen Nationen und versuchst, die auf einen Nenner zu kriegen. Auch die Nationen haben unterschiedliche politische Ambitionen. Und Sport ist dann leider oft nur zweitrangig. Der Sportler ist oft nur die Marionette auf der Bühne. Und ob ich da jetzt von einer Marionette mehr oder weniger die Fäden abschneide und die kann sich nicht mehr bewegen, das ist dann relativ egal.
Es wird China nicht darum gehen, dass Deutschland, Italien, Norwegen und Schweden an dieser Olympia teilnehmen. Das ist denen doch völlig wurscht. Denen geht es doch um was ganz anderes.
Du hast eine große Show, das ist eine Machtdemonstration und man lässt sich leider auch von bunten Lichtern und großer Show ja auch verzaubern. Und es wird dann auch immer wieder vom Konsumenten kommen, naja, aber das ist für mich die Möglichkeit, aus meinem Alltag zu entfliehen.
Ja.
Und da sind wir bei dieser anderen Verantwortung. Ja, man könnte jetzt sagen, wir alle müssen als Kollektiv wegschauen.
Aber wenn wir nochmal kurz bei der individuellen Sportlerin bleiben, sportartunabhängig freue ich mich am Ende, wenn jemand gewonnen hat, wofür er vielleicht oder sie das Leben lang gearbeitet hat. Und dann sagt die eine Skispringerin, hat es glaube ich in dem, ich hoffe, das stimmt jetzt, dass es die Skispringerin war, sagt in einem Interview, sie hat schon vor Jahren, bevor überhaupt klar war, wo diese Olympia stattfinden wird, hat sie angefangen, sich spezifisch für dieses Jahr vorzubereiten. Die hat seit, glaube ich, 5 oder 6 Jahren nichts anderes gemacht, als sich für diese Olympia vorzubereiten, weil sie mit der Trainerin quasi auch gesagt hat, okay, da bist du dann auf deinem Peakpoint, physiognomisch gesehen und so weiter und so fort. Und sollen wir der jetzt die Verantwortung geben und sollen wir jetzt böse auf sie sein, weil wir sagen, hey, du bist so eine coole Frau, aber jetzt fährst du nach China und nimmst da teil und dann siehst du sie gewinnen, Tränen überströmt, weil sie ihr Lebensziel erreicht hat.
Nur weil es andere Idioten gibt, muss sie ja nicht die Leidtragenden sein. Aber es ist ja ganz oft so, dass die Falschen dann die Leidtragenden sind. Wir können noch kleiner gehen. Da gibt's, im Fußball würde ich es Platzwarten nennen oder im Eishockey denjenigen, der dafür sorgt, dass das Eis gefroren bleibt. Die machen das aus einer unfassbaren Leidenschaft raus. Denen geht es dann oft auch gar nicht um Kohle, weil die teilweise kaum Kohle kriegen, wenn überhaupt. Das sind oft Volunteers. Und die fiebern drauf hin und sagen, ich habe mein, für mich selber, das ist gar kein offizieller 15-Minuten-Fame, sondern das ist einfach mein persönliches Highlight. Das kann ich später erzählen. Ich war damals bei Olympia dabei und ich habe dafür gesorgt, dass die Eishockeyspieler kaltes Eis hatten. So. Und willst du es dem wegnehmen? Es gibt ja auch noch Menschen, die ihr Geld ja auch redlich verdienen in diesem ganzen Konstrukt. Willst du denen den Job nehmen und sagen, ihr dürft auch kein Geld verdienen, weil in eurem Gesamtkonstrukt viele Idioten sind, denen das Leben anderer scheißegal sind? Das ist ja auch zum Beispiel, wenn ich sage, und da komme ich auch immer so an moralische Grenzen, wenn ich sage, muss ich eine Fernsehserie boykottieren, weil da ein Idiot mit dabei war? Und muss diese Fernsehserie deswegen eingestellt werden? Oder muss ich sagen, da sind Kameraleute mit dabei, da sind Kabelträger mit dabei, da sind Menschen dabei, die für die Kostüme sorgen, dann sind Menschen dabei, die allein davon leben, dass diese Serie irgendwie Tourismus anzieht. So, da steckt immer ein riesen Tross von Menschen dahinter, die einfach ihren ganz normalen Lebensunterhalt damit verdienen und die nicht mehr verdienen als wir, das muss man auch nochmal sagen. Und das ist für mich die moralische Frage, reite ich die dann noch mit rein? Die eh darunter zu leiden haben, dass alles Kacke ist.
Richtig, weil man dann das Gefühl hat, man tut den Falschen damit eigentlich weh und die eigentlich vielleicht da mal ein bisschen zurückstecken sollten, die trifft es dann gar nicht so richtig. Also das ist dann immer so auch dieser Zwiespalt und jetzt können wir so ein bisschen kommen zu dem Zuschauerthema, weil ich da dann doch teilweise schon, was heißt erbost, aber dann schon sehr fragend zumindest reagiere. Wenn ich gefragt werde, schaust du die Fußball-WM, dann schaue ich ihn an und sage, ich bin Vollblut-Fußball-Fan. Natürlich schaue ich diese Fußball, diese Fragestellung mir zu stellen, sehe ich schon als absurd an. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, hey Flo, du bist der immer laut schreit und sagt, so eine WM in Katar darf nicht stattfinden. Es kann nicht sein, da sterben Tausende von Menschen. Ich finde das Also jede WM ist ja, weiß man ja mittlerweile offiziell, jede WM seit, glaube ich, 2002 war, glaube ich, auch schon gekauft, ist gekauft worden und es stand alles schon fest und man hätte gar nicht auslosen müssen und so weiter. Dann in Katar, was da passiert, menschenrechtlich gesehen, ist unfassbar. Aber, und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Perspektive, sobald das Spiel angepfiffen ist, in diesen 90 Minuten bin ich nur Fußballfan. Mhm. Da interessiert mich nicht, was davor und danach passiert ist, weil mich interessieren in dem Moment nur diese 90 Minuten, weil ich Fußball liebe und das geil finde, wenn Mannschaften sich leidenschaftlich da das Herz auf dem Platz liegen lassen.
Und man muss auch mal überlegen, wenn man dir diese Freude nimmt, dann bestraft man ja dich. Aber immer trotzdem noch nicht den Funktionär. Also man bestraft die Sportler, was die Funktionäre erstmal nicht interessiert, weil das große Ganze funktioniert trotzdem. Du boykottierst das Ganze, was die auch nicht interessiert. Wenn von 3 Milliarden, die zuschauen, 500 Millionen nicht mehr zuschauen, ist das denen auch scheißegal. Und wir mussten 2 Jahre wahnsinnig viel entbehren. Und unsere Freude am Leben wurde schon extrem reduziert. Die Möglichkeit, dass wir aus dem Alltag ausbrechen, wurde extrem reduziert. So, und dieser soziale Stress, der dadurch erzeugt wird, dass wir jetzt auch in eine soziale Verantwortung gedrängt werden, für die wir nichts können. Wir können de facto nichts dafür. Und sagen, ihr dürft das nicht anschauen. Und zu den Sportlern sagen, deren Beruf ist und deren Lebenstraum, ihr dürft da nicht mitmachen. Ihr müsst eure Träume aufgeben, für das andere einen Scheiß gemacht haben.
Ja.
Und das ist dann die Frage, die ich gerne an euch weitergebe. Ist das dann überhaupt moralisch zu verantworten? Hand@fantasy.de.
Es gibt ja diese Beispiele, wo das Kollektiv gewonnen hat. Ich bleibe jetzt mal bei Fußball, da kenne ich mich einfach mit am besten aus. Es wird auch Katar nicht interessieren, wenn die WM in Deutschland zu 70% weniger angeschaut wird, interessiert es in Katar keinen Schwanz. Das ist denen völlig egal. Das Geld für Katar kommt nicht daher. Das kommt von ganz woanders her. Es gibt aber natürlich diese Paradebeispiele, wo Sponsoren sich beispielsweise zurückgezogen haben. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension, weil Katar dann natürlich in erster Linie erstmal Geld fehlt. Das gab es auch. Im Fußball sollte eingeführt werden eine, ich glaube, sie hieß Super League, in der dann nur die größten europäischen Vereine auf irgendeinem, auch irgendwo in irgendeiner Wüste gegeneinander antreten sollen. Eine reine PR-Sache. Es geht nur ums Geld. Und da haben sich Vereine zusammengeschlossen und gesagt, nein, das machen wir nicht. Zu dieser Super League ist es nie gekommen. Deswegen finde ich es häufig so ungerecht. Also daher,
ganz kurz nochmal, Super League, von wem wäre die initiiert worden?
Das war eine FIFA-unabhängige Initiative, was war, ich weiß nicht mehr, wer das war.
Weil da könnte man jetzt auch böse sagen, dass wenn die FIFA das als Konkurrenz gesehen hat, war der das auch ganz recht, dass das nicht entstanden ist.
Ja, wahrscheinlich, der wird es schon recht gewesen sein, aber da hat das quasi mal funktioniert, dass das Kollektiv gesagt hat, nee, wir machen das nicht, aber warum? Weil da Geld dahinter stand. Aber was mir nicht passt, ist, dass ich als individueller Mini-Mensch, der Fußball nur konsumiert, keinerlei Machtposition innehat, darüber entscheiden soll, ob das jetzt moralisch vertretbar ist, diese WM anzuschauen oder nicht. Nochmal, wenn es in diesen 90 Minuten nur um Fußball geht. Alles, was davor ist, ist eine Katastrophe und alles, was danach ist, ist eine Katastrophe. Und das ist ein einziger großer Scheißhaufen. Das muss man einfach betonen. Aber das auf mich als kleinen Menschen zu reduzieren, finde ich schwierig. Und da bin ich mir relativ sicher, da möchte ich jetzt eine Brücke schlagen, dass das auch so gewollt ist, weil ihr kennt bestimmt alle den ökologischen Fußabdruckrechner. Mhm. Talking about individuelle Verantwortung. Der ist ja.
Also jeder hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck.
Genau, das kann man.
Mit den Umweltverschmutzungen, die er betreibt.
Kann man auf etlichen Green Pages selbst ausrechnen, WWF beispielsweise. Und alle anderen haben das auch. Wie groß ist mein persönlicher Fußabdruck? Und das Ding ist, es ist einfach ein PR-Gag von BP damals gewesen, von British Petroleum. Größter Ölverteiler in der Welt, das heißt fast alles, was energiemäßig passiert, ist irgendwie auf BP zurückzuführen. Und die haben dann gesagt, naja, was können wir eigentlich tun, dass wir nicht mehr so im Rampenlicht sind? Okay, wir machen jetzt den individuellen ökologischen Fußabdruck, weil dadurch geben wir ja dir als kleine Privatperson Alexander das Gefühl, dass du ja dafür Schuld verantwortlich bist, was da eigentlich passiert. Haben das eingeführt, alle haben es gefressen und inzwischen sogar Unternehmen, die sich ganz klar für Umweltschutz einsetzen, wie beispielsweise WWF, dass du dir ausrechnen kannst,
was für eine Umweltsau du bist.
Richtig. Und das, obwohl du ja Und dann, wenn du das mal durchgehst, also da ist dann zum Beispiel, da wird dann abgewogen, fährst du ein Elektroauto? Nein. Fährst du ein normales Auto? Nein. Und der nächste Schritt ist dann, fährst du Bus? Und du hast gar keine andere Möglichkeit mehr. Also du wirst auf einen, ihr könnt es mal, macht das mal, geht mal auf WWF, rechnet euren ökologischen Fußabdruck aus. Das ist lächerlich, die Zahl, die da rauskommt, weil du denkst, ja, ich kann doch gar nichts machen. Wenn ich in den Supermarkt gehe und eine Orange kaufe, kann ich nicht bestimmen, ob der Bauer in sonst wo Pestizide zum Beispiel benutzt.
Das ist ja auch, man gibt einfach an die Kleine Verantwortung ab, man setzt die Kleine unter Druck und uns als Individuen, so dass wir denken, ach ja. Mist, ich bin ja eigentlich selber so eine Umweltsau, ich muss erstmal mich an der eigenen Nase fassen. Aber das ist ja so konzipiert, du kommst aus dieser Schlinge ja gar nicht mehr raus, weil wie will ich denn meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck, den reduzieren, weil ich müsste de facto immer barfuß laufen, weil selbst wenn ich normal zu Fuß gehe und Schuhe habe, bei denen ein Gummiabrieb stattfindet, verschmutze ich ja die Umwelt. Bei mir als kleinem Individuum anzufangen, finde ich unfair, weil ich bin gefangen. Wie soll ich denn das schaffen, keinen Fußabdruck zu machen?
Ja, weil ich bin eine brutal bewusste Person. Also ich versuche ganz, ganz, ganz bewusst zu konsumieren und zu überlegen. Ich habe vor 3 Jahren sogar mein Auto verkauft. Ich bin mittlerweile nur noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Wird alles ja nicht berücksichtigt bei diesem Rechner, sondern es kommt am Ende trotzdem eine Zahl raus, wo du denkst, ja scheiße, ich bin immer noch ein Arschloch.
So. Ja, ich bin übrigens auf den Klassiker reingefallen. Ich gehe auch viel zu Fuß und fahre auch viel mit dem Fahrrad, aber ich habe auch ein Auto. Und ich hatte die Möglichkeit, mir ein Hybridauto zuzulegen, weil ich mir gedacht habe, cool. Ich habe erst überlegt, total eh. Da hatte ich auch schon fast ein schlechtes Gewissen, weil man weiß ja, E ist halt auch schwierig von der Umweltbilanz her. Ja. Hybrid, dachte ich mir, okay, dann bin ich wenigstens so halb umweltfreundlich. Ich habe auch Familie, wenn wir mal in Urlaub fahren. Du hast schon ein schlechtes Gewissen, ja, darf ich überhaupt nur Urlaub fahren?
Ja.
In Urlaub fliegen ist ja schon eine Katastrophe. Ach, komm, und dann jetzt fährst du in den Urlaub und jetzt hast du dir, und ich habe einfach nur ein schlechtes Gewissen. Habe ich ein Auto, das nicht E hat, sagt man, du denkst nicht fortschrittlich. Habe ich ein Auto, das E hat, dann sagt man, weißt du überhaupt, was du damit anstellst. Und ich bin eben auch drauf reingefallen, ich mache was Gutes, kaufe ein Hybridauto. Nein, stell ich fest, die Technologie funktioniert überhaupt gar nicht. Das Hybrid ist völlig für den Arsch. Ich fühle mich wie eine Umweltsau. Aber ich wollte ja die Angebote annehmen, die sind halt nur einfach scheiße.
So, jetzt bringe ich das letzte Beispiel und werde das dann abrunden mit einer Frage, der wir vielleicht nachgehen sollten, also über die wir noch kurz sprechen sollten. Ich konsumiere auch gerne Kleidung, tatsächlich nicht im Fast-Fashion-Sektor. Ich kaufe zwar auch bei H&M und Zara ein, aber bei mir halten die Dinger locker 5 Jahre. Also ich habe jetzt einen Pulli an, der glaube ich 4 Jahre alt ist. Und beschäftige mich gern damit und beschäftige mich dementsprechend auch sehr viel damit, okay, wenn ich jetzt zukünftig Kleidung kaufe, was ich sehr gerne mache, schaue ich, dass ich nur noch nachhaltige Kleidung kaufe. Jetzt sehe ich dann bei H&M beispielsweise, gibt es dann und C&A auch, die Container, wo du zum Beispiel deine Kleidung reinwerfen kannst. Dann gibt es von H&M eine Reihe, die heißt einfach Conscious, wo dann die Kleidung aus recycelten Materialien hergestellt wird. Wo ich jetzt als Kunde erstmal denke, ah cool, wenn ich meine Jeans da abgebe, dann wird die recycelt und es entsteht ein neues Kleidungsstück davon. COS, also quasi die Upper Class von H&M, wirbt auch mit ganz viel Nachhaltigkeitsmode und da zu 99% aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Dann gibt es lokale Label mittlerweile, die wieder, Gott sei Dank, die nur dann beispielsweise bei uns in Augsburg produzieren, wo ich dann auch denke, ah cool, das muss ja dann gut sein. So, dann findest du raus, ich als jemand, der sich sehr gerne mit Themen befasst und autodidaktisch sich anführt, so sind wir auch auf den Podcast gekommen, okay, Kleidung ist nicht recycelbar. Das heißt, wenn die H&M Conscious Mode ist bestimmt aus recycelten Materialien, aber nicht aus recycelter Mode. Die landet höchstens noch in Malervlies, weil die so schlecht mittlerweile konzipiert ist und hergestellt ist, dass die für nichts mehr gut ist. Die kannst du gar nicht, das funktioniert gar nicht.
Das habe ich mir sagen, das ist ja toll, also so, selbst wenn du deine alten Klamotten in Altkleidersäcke gibst, in den alten Kleidercontainer, dann denkst du dir, ja okay, das kriegt irgendjemand in ein dritte Weltland. Nee, also die werden schon unterstützt, aber durch die Kohle, was den Verkauf dieser Ressourcen dann betrifft, oder diese Materialien betrifft, da wird Kohle gemacht und die wird dann bestenfalls weitergegeben. Man muss immer nur hoffen, dass es so ist.
Sehr richtig. Und dann gehe ich jetzt als belesener Typ und dem das jetzt total wichtig ist, weiter und sage, okay, dann kaufe ich nur noch bei lokalen Unternehmen ein, die mir ja vorgaukeln, ja, wir wollen ja für Nachhaltigkeit stehen. Und das ist der ganz große Trugschluss. Und das
wobei ich kleinen Einzelhändlern unterstellen würde, dass sie schon gute Absichten haben.
Aber was ja über all dem steht, ist, dass in der Kleidungsindustrie beispielsweise ist das vielleicht sowieso sehr extrem. Wie können Sie denn Ihr Wachstum generieren? Wie können Sie denn Ihr Überleben, für Ihr Überleben sorgen? Nur dann, wenn mehr Leute konsumieren. Das heißt, es wird nie einem Unternehmen darum gehen, wenn jetzt zum Beispiel Levi's mit der größten Greenwashing-Aktion, die ich seit langem mitbekommen habe, jetzt damit werben, dass sie ja so super lang haltende Jeans machen und was auch immer und man den Konsum überdenken sollte, meinen die das natürlich nicht ernst. Weil in dem Moment, in dem Leute wirklich sagen würden, okay, wir kaufen keine neuen Jeans mehr bei Levi's, ist das Unternehmen am Ende. Und jetzt kommt eben diese Anschlussfrage. Das heißt, je mehr du dich, egal in welches Thema, auch mit der Fußball-WM, auch mit der Olympia, mit Nachhaltigkeit, mit Autos, mit sonst irgendwas reinfuchst, komme ich aktuell immer, und das macht mir Kopfschmerzen, schlaflose Nächte und Migräne, zu der großen Frage, was soll ich eigentlich tun? Was mache ich mit den ganzen, ich weiß alles, wir wissen alles. Wir wissen aus jedem Bereich alles, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wenn man sich Talkshows von 1990 anschaut, wir sprechen über genau die gleichen Dinge. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen, um nicht scheiße zu sein?
Du bist dann so ultra deprimiert, dass du wirklich viele Leute verstehst, die sagen, am Arsch, ich werde schon noch irgendwie durchkommen, und die nachfolgenden Generationen müssen halt schauen, wie sie weiterkommen, weil ich kämpfe jetzt einfach gerade um mein Überleben. Mhm. Und Überleben heißt in dem Fall, dass ich einigermaßen gut leben kann. Weil wir können uns geißeln bis zur Lebensunlust.
Ja. Ja, es ist die Frage, was die Macht des Kollektivs, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, also inwiefern haben wir als Masse eine Macht? Ich glaube, Fridays for Future ist ein großes Positivbeispiel, das in der Politik sehr, sehr viel Einfluss mittlerweile genommen hat, wenn man sich einen Koalitionsvertrag beispielsweise anschaut, was zu 99% alles nicht erreicht wird, aber zumindest auf die Agenda gerutscht ist. Und ich habe die Frage einfach mal so offen in den Raum geworfen, einfach auch, um euch selber vielleicht die mal beantworten zu lassen, die ihr auch gerne, wie gesagt, schreibt an, alle eure Sorgen, hand@fantasy.de. Und
alle eure Sorgen.
Zu diesem Thema.
Kann ich beim Baden schwanger werden? Handelfantasy.de.
Der Frage können wir mal nachgehen. Ich versuche das Ganze immer so runterzubrechen, dass ich sage, ich beschäftige mich so viel in meiner Freizeit mit dem Thema. Ich lese da teilweise tagelang, Stunden irgendwelche Artikel, wie man noch nachhaltiger leben kann, was noch wichtiger ist, wie funktioniert nachhaltiger Konsum. Es gibt so eine Social-Media-Moral, die entstanden ist. Social Media wirkt alles immer so, dass egal was du tust, du bist nicht genug. Es fängt ja schon bei dir beim Individuum an, dass diese komischen, weirden Erfolgscoaches einem immer suggerieren, egal wer du gerade bist, du bist nicht genug, da geht noch mehr. Und ich zeig dir, wie. Ja. Und allein schon diese Idee, also unfassbar.
Dann, ich gebe dir die 3 Punkte an die Hand, wie du in Zukunft richtig erfolgreich sein kannst, wie du der Umwelt helfen kannst, wie du der Menschheit helfen kannst.
Unfassbar nervig. Und dann schreiben die ja immer irgendwelche Direct Messages.
Du musst doch anders sprechen, du musst eher so sprechen. Das ist sehr wichtig, lieber Flo.
Ich antworte denen natürlich auch immer und stelle denen dann einfach immer Fragen zu ihrem Projekt. Es ist äußerst amüsant, was da so zurückkommt, weil sie dann irgendwann, glaube ich, schon so selber, also irgendwann hört diese Argumentationskette auf und sie wissen nicht, und dann hören sie auch auf mitzuschreiben. Immer wenn, egal. Auf jeden Fall, hast du das Gefühl, oder es gibt diese Twitter-Moral. Auf Twitter wirkt es auch immer so, als wärst du ein großes Arschloch, weil du müsstest doch eigentlich, wie du hast noch nicht 10 Stunden lang dich mit Alltagsrassismus beschäftigt und bla bla bla, du bist aber ein schlechter Mensch, dann geht's weiter mit Nachhaltigkeit, dann geht's weiter mit, du gehst zu Fußball spielen, da, Bro, was machst du? Und von dem muss man sich manchmal locker machen. Jan Böhmermann hat vor ein paar Jahren in seinem Podcast Fest und Flauschig gesagt, manchmal muss man einfach einen Laptop zuklappen und raus in die Stadt gehen.
Tatsächlich stimmt wirklich, manchmal helfen diese berühmten Scheuklappen. Ich will es einfach nicht sehen. Ich ignoriere das weg.
Und kurz reingehen, wie ist denn eigentlich die Realität? Mhm. Also ich will da jetzt hier nicht dafür werben, dass man Dinge aufschiebt oder Probleme oder wie auch immer. So schaffe ich es aber immer wieder, mich aus diesen, ich würde jetzt mal ganz dramatisch depressive Episoden beschreiben. Aus denen hole ich mich immer dann dadurch raus, dass ich mir dann den Druck nehme und sage, ich mache so viel, ich beschäftige mich so viel damit, das ist jetzt erstmal genug.
Darf ich jetzt kurz aus dem privaten Nähkästchen plaudern?
Total gerne.
Wenn Flo und ich, also wir haben ja über Sprachnachrichten schon ganze Podcast-Serien eigentlich, die sollte man veröffentlichen.
So sind wir auf Podcast gekommen, ne?
Weil wir haben uns immer so lange Sprachnachrichten geschickt. Und ich merke bei Flo immer, Flo ist ein wahnsinniger Beißer. Also der verbeißt sich ein Thema, das Thema blutet, weil seine Bisswunden so extrem stark sind. Und Flo kommt manchmal fast aus diesem Kreis nicht mehr raus.
Sehr richtig.
Er ist in dieser Welt und für ihn gibt's in diesem Moment dann wirklich nur noch diese Realität.
Absolut.
Und du denkst, wirklich, also das meine ich auch nicht böse, aber das ist so, wo du denkst, Flo, bitte mal einfach das Fenster wieder auf und streck kurz mal den Kopf raus. Es gibt die Menschen, die auch einfach deswegen sich nicht damit beschäftigen, weil die gar nicht wissen, dass es dieses Thema gibt. Und aber in diesem Moment, weil dir wird wirklich und leider auch ganz viel von Umweltaktivisten permanent auf Instagram suggeriert, was bist du doch für eine blöde Sau.
Ja.
Wirklich, auch wenn es heißt, du bist ein Rassist.
Ja.
Du bist Rassist, weil du Deutscher bist.
Ja.
Das geht schon in Richtung Diffamierung, weil ich kann doch nichts dafür, dass ich Deutscher bin. Aber so, du bist ein Rassist, du bist eine Umweltsau, dann bist du meistens auch noch irgendein Sexist.
Mhm.
Weil du falsch gegendert hast, wobei du gar nicht gewusst hast, dass du irgendwas falsch gemacht hast oder was. Also du kommst aus dieser, du hast was falsch gemacht, Falle gar nicht mehr raus.
Sehr richtig.
Laptop zu, rausgehen, finde ich sehr, sehr gut. Diesen Tipp, den wir uns, glaube ich, auch selber gerne immer wieder mal vorsagen dürfen.
Es gäbe jetzt zu diesem Thema noch etliche Punkte zu nennen. Auch woran das wohl liegen könnte, dass Leute sich nicht mit solchen Themen befassen und so. Da hat auch mein großer Hero, Roger Willemsen, sehr viele schlaue Sätze dazu gesagt.
Ich habe tatsächlich Minuten gezählt, bis er Roger Willemsen erwähnt.
Das aber hat mir viel Böhmermann zu lange kam davor.
Böhmermann kam davor. Die beiden.
Böhmermann, Sibylle Berg und Willemsen werdet ihr häufiger mal hören. Aber das würde den Rahmen an der Stelle sprengen. Es war jetzt einiges, ist wahrscheinlich auch für euch einiges zu verarbeiten. Dann schreibt uns gerne Feedback hand@fantasy.de. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die nächste Folge wird richtig geil. Da haben wir Serdar Akin zu Gast. Die Folge ist schon vor ein paar Wochen entstanden, deswegen können wir das jetzt schon sagen.
Großartig. Es geht um Alltagsrassismus und wie sehr man doch schnell auch in eine Alltagsrassismusfalle tappt. Aber, und das ist das große Aber bei Serdar Akin, es gibt keinen, den er beschuldigt. Sondern er sagt einfach, macht einen Perspektivwechsel.
Vorbildlich, ja.
Wirklich, also das ist nicht so, also ich bin ja auch so einer, der sagt, ey, ich versuche alles mein Bestes und dann wird mir trotzdem was vorgehalten. Er sagt, nee, das wird dir nichts vorgehalten, musst einfach nur aus einer anderen Perspektive das mal sehen, dann machst du es ganz automatisch richtig und du hast kein schlechtes Gefühl.
Serdar Akin reicht jeder Mann und jeder Frau die Hand und das ist wirklich beeindruckend. Wird Spaß machen zuzuhören, checkt es auf jeden Fall aus, auch wenn ihr denkt, ey, ich kenne schon mich mega gut aus, glaubt mir, dachte ich auch.
Dachten wir beide, ja.
Hab echt noch viel dazugelernt, beziehungsweise auch teilweise so schöne lebensnahe Beispiele bekommen, dass ich dachte, krass, okay, ja, boah, scheiße, wir müssen da echt was dran. Wir müssen echt was machen. Also wenn ihr anfällig seid, wie ich, in Rabbit Holes reinzufallen und dann nicht mehr rauszukommen oder irgendwelche depressiven Episoden dann zu haben, erinnert euch immer an die Worte, die wir hier sagen, einfach mal durch die Hose atmen und Stromberg hat das, glaube ich, gesagt. Laptop zu, geht raus, macht was, macht Sport und dann nochmal über das Thema anders nachdenken, weil dann wird einem auf einmal klar, hey, es gibt Lösungen und wir können dafür sorgen. Alles positiv münzen. Nächste Folge ist ja der Akin. Checkt es ab.
Und wenn euch jemand fragt, ob ihr jetzt bei diesem Problem schon weitergekommen seid und euch da reingefuchst habt, dann macht es einfach, wie Stromberg und sagt, läuft. Ne?
Ja. Tschüss.
Auf die Hand wird produziert von Radio Fantasy.